Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur 22. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Die Bundesliga-Saison biegt in die Zielgerade. Der drittletzte Spieltag steht auf dem Programm mit dem Heimspiel des FC Blau-Weiß Linz gegen die WSG Tirol am Samstag um 17 Uhr und der LASK ist zu Gast bei der Austria in Klagenfurt am Sonntag um 14.30 Uhr. Aber die Meldung des Tages, die kommt vom österreichischen Fußball-Nationalteam und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Harald Bartl, Sportredakteur und ausgewiesener Fußballexperte. Hallo Harald.
Servus.
Harald, du warst am Sonntag zu Gast beim Doppelpass der Fußballsendung von Sport 1 und zwar zum Thema Bayern München und Ralf Rangnick. Du hast da schon ein bisschen gebremst und gesagt, da ist noch nicht alles durch. Schauen wir mal rein.
Wie kritisch wird denn das gesehen, dass euer Nationaltrainer von den Bayern so abgeworben wird?
Na, kritisch wird es nicht gesehen. Es ist eher die Macht der Gewohnheit, wenn man einen Trainer des Kalibers von Ralf Rangnick im österreichischen Fußballbund, bei der österreichischen Fußballnationalmannschaft hat, dann ist es klar, dass das Begehrlichkeiten weckt. Und noch ist ja der Deal nicht über die Bühne. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, der FC Bayern ruft, da muss man zu Fuß dann nach München gehen, wenn man Trainer der österreichischen Nationalmannschaft ist. Aber bei der Person Ralf Rangnick wäre ich mir diesbezüglich nicht ganz so sicher.
Wie realistisch aus deiner Sicht ist es denn überhaupt, dass er bei den Bayern auch einen Vertrag unterschreiben wird?
Das kann nur jemand von den Bayern beantworten, der auch dazu sagt, wie viel Macht jetzt und Einfluss Ralf Rangnick wirklich bekommt. Es wird an dem am Ende, das wird das Entscheidende sein.
Aber ist der Deal aus deiner Sicht genau deswegen gescheitert?
Es gibt mehrere Gründe am Ende. Ich glaube schon, dass dieses Abwägen, was bekomme ich, und da geht es nicht um Monetäres, sondern eher um das Umfeld beim FC Bayern und was habe ich beim Fußballnationalteam garantiert. Und ich habe es auch geschrieben in den vergangenen Tagen, diese Einheit, die hier zusammengewachsen ist im Nationalteam, das betrifft eben nicht nur die Führungsspieler, sondern auch den ganzen Staff rundherum, ist eine sehr, sehr besondere Sache, die auch dem Teamchef extrem gut gefällt, für die er hauptverantwortlich ist, weil er ein Teamchef ist, der auf Augenhöhe auch mit den Topstars agieren kann, weil er in der gleichen Liga gespielt hat und in der gleichen Liga tätig gewesen ist. Ich glaube trotzdem, dass einfach die Perspektive bei den Bayern sehr, sehr unsicher gewesen ist und letztendlich ebenso den Ausschlag gegeben hat, dass er es nicht gemacht hat. Zwischenrufe, schon jetzt war man nicht zu 100% hinter ihm. Da ist sehr, sehr viel zusammengekommen und darum hat es mich am Ende nicht überrascht, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Aber die meisten waren irgendwie gefühlt überrascht, dass Rangnick jetzt nicht bei den Bayern unterschreibt. Vor allem vielleicht jene, die sich hauptsächlich beim Boulevard, vielleicht der Bild-Zeitung, informieren. Was haben wir daraus gelernt?
Ich habe nichts daraus gelernt, weil ich weiß, worauf ich Acht gebe. Es ist natürlich schön, wenn man liest, wie der deutsche Boulevard genau das Gegenteil von der eigenen Meinung schreibt und es am Ende dann plötzlich ja, doch ganz anders kommt. Das ist aus journalistischer Sicht natürlich ein großer Erfolg und auch wichtig, dass man eben nicht nur 1:1 abschreibt, was man irgendwo liest oder aufschnappt, sondern einfach eigene Quellen hat, selber genau nachfragt und auch zu seiner Meinung steht. Und meine Meinung hat sich schon aus sehr vielen Hintergrundgesprächen mit wichtigen Personen im ÖFB ergeben, wo dieses Bild so klar war. Keiner hat geglaubt, dass Ralf Rangnick wirklich gehen wird. Ich glaube, dass es wirklich bis zum Cupfinale noch am Mittwoch der Ralf Rangnick wahrscheinlich selbst nicht gewusst hat, was er letztendlich machen wird und das dann einfach wirklich eine Entscheidung dann war, die irgendwann am Mittwoch gefallen ist. Aber eben daraus zu lernen ist, auch für das Nationalteam, es ist einfach alles möglich und Sensationen gibt es im Fußball und das ist ja das Schönste auch in Richtung Fußball-Europameisterschaft, wo Ralf Rangnick mit dem Fußballnationalteam die eine oder andere Sensation vielleicht erreichen wird.
Ja, Rangnick hat gesagt, es sei jetzt keine Absage an den FC Bayern, aber eben die Entscheidung für dieses Team, für den ÖFB und eben das gemeinsame große Ziel. Wie wichtig ist denn jetzt diese Entscheidung für den ÖFB und natürlich für jeden einzelnen Spieler auch zu wissen, dass es nach der Europameisterschaft in Deutschland mit Ralf Rangnick nachher weitergehen wird?
Ist natürlich extrem wichtig. Ich glaube zwar, nehmen wir jetzt an, es wäre anders gekommen, dann hätte man sich auf dieses eine gemeinsame Ziel fokussiert und alles diesem einen Ziel untergeordnet. Ich glaube nicht, dass es einen Einfluss auf die Leistung der Nationalmannschaft gehabt hätte, wenn er bei der Europameisterschaft gehabt hätte, wenn er sich ja verabschiedet hätte. Jetzt wird diese Gruppe noch mehr zusammenwachsen und der größte Gewinn ist nicht für die A-Nationalmannschaft, ist für den österreichischen Fußball, weil ich auch sicher bin, dass sich Ralf Rangnick für den ÖFB und für den österreichischen Fußball entschieden hat, weil er weiter auch in die Struktur eingreifen will. Das beginnt beim Nachwuchsfußball, das geht bei der Trainerausbildung weiter und auch wie geschrieben, er hat diese Themen nie losgelassen. Er ist an diesen Themen auch zu einem Zeitpunkt dran geblieben, als es ihn nicht mehr interessieren hätte müssen, wenn er wirklich geplant hätte, fix zum FC Bayern zu gehen. Und das alles sind Indikatoren gewesen und es ist ein wirklicher Freudentag für den österreichischen Fußball, nicht nur für das A-Nationalteam.
Ja, wir halten fest, eine gute, vor allem offizielle Nachricht für das ÖFB-Team und den Fußball in Österreich im Allgemeinen. Und damit kommen wir jetzt zur heimischen Bundesliga, Harald. Es könnte jetzt zu einem Millionenregen kommen für den LASK. Das hast du auch berichtet, eben mit dem Cupsieg jetzt von Sturm Graz gegen Rapid am Mittwochabend. Da erbt jetzt der Bundesliga-Dritte den fixen Startplatz in der Gruppenphase der Europa- bzw. Conference League. Jetzt mit 6 Punkten Vorsprung vor Hartberg. Kann der LASK dann irgendwie planen mit internationalen Spielen nächste Saison?
Ja, jetzt soll man die letzten 3 Runden noch ordentlich zu Ende spielen. Es müssten ja auch die anderen Mannschaften alles gewinnen, dass das noch schief gehen könnte. Also trotzdem kann man davon ausgehen, dass dieser dritte Platz in der Form, in der sich der LASK jetzt befindet und wie man auch das Ruder gemeinsam herumgerissen hat in den letzten Wochen, dass man mit dem schon planen kann. Und das ist natürlich, diesen dritten Platz auch aus der Vorsaison wieder zu erholen, nach all den Turbulenzen in dieser Saison, ein schöner und ein großer Erfolg für den LASK, wenngleich man einfach gesehen hat, dass ja mehr möglich gewesen wäre, speziell aufgrund des Schwächelns von Red Bull Salzburg in dieser Saison.
Ja, jetzt geht es gegen Klagenfurt, dann aber noch die Sperrenspiele gegen Sturm und Salzburg. Aber ja, für den LASK ist es jetzt definitiv das Ziel, Dritter zu werden oder zu bleiben und auch nächstes Jahr international zu spielen. Das hat Interimstrainer Thomas Darasch gesagt. Er hat ja 3 seiner 4 Spiele als Trainer des LASK gewonnen. Wie hat sich denn die Mannschaft unter ihm verändert?
Wir versuchen vielleicht im Gegensatz zu vorher ein bisschen mehr Spieler im Mittelfeld anzusammeln. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Spieler von Haus aus an der letzten Linie, weil ich denke, die Passdistanzen werden kürzer im Mittelfeld. Ich glaube, du bist besser gerüstet, wenn du einen Ballverlust hast. Wir haben versucht, dass die Spieler tiefer mal länger am Ball bleiben jetzt. Also man muss jetzt nicht nur schnell spielen, damit man schnell spielt, sondern es ist erlaubt, dass also wieder Andres Andrade von hinten einmal antrippelt ins Mittelfeld, wenn die Situation das erfordert. Ich glaube, man hat es gesehen gegen Rapid, dass er das Tor vom Flecke so genauso vorbereitet hat. Ich glaube, wenn ich 4-0 gegen Rapid vor Kopf habe, wie der George Pelle auf der linken Seite den Ball kriegt, bin ich ziemlich überzeugt, dass er vor 2-3 Wochen nur den Ball sofort nach links außen gespielt hat. So ist er so lange am Ball geblieben, bis er die letzte Linie erreicht hat und hat dann den Ball erst nach außen gespielt. Diese Sachen probieren wir. Wir probieren an die Positionierung an der einzelnen Spieler zu arbeiten, dass sie den Ball so erhalten, dass in dem Moment, wo sie den Ball kriegen, über eine Linie drüber kommen. Und das sind die kleinen Schrauben, die wir drehen können. Und ansonsten haben wir nicht so viel verändern können.
Trotzdem klingt es nicht unwesentlich. Wie verändert hast denn du die Mannschaft auf dem Platz jetzt wahrgenommen?
Ja, schon stark verändert, auch durch die Systemumstellung. Umstellung von 3 auf 4 Abwehrkette. Und man hat es schon gesehen, dass dadurch, dass ein Innenverteidiger eben abgezogen wurde, vorne eine Anspielstation mehr gewesen ist. Und das ja, hat schon, war sichtbar, dass das den Unterschied auch ausmacht, weil ja plötzlich nicht nur ein Spieler torgefährlich geworden ist, sondern jeder. Und diese Unterzahl, die der LASK immer wieder gehabt hat, speziell gegen schwächere Gegner und dadurch einfach die Räume nicht so nutzen konnte, das ist schon eine Veränderung, die stark aufgefallen ist und für mich mitentscheidend gewesen ist, dass jetzt dieser Umschwung gelungen ist, so wie er gelungen ist.
Du hast die Turbulenzen angesprochen. Es waren schwierige Wochen für den LASK mit dem Trainerwechsel, Lizenzverweigerung, auch dem Stadion, den Stimmungsboykott mit den Hausverboten, da ist jetzt noch einiges nicht geklärt. Wenn wir jetzt über die Trainerdiskussion bzw. den Status quo sprechen, wehmütig wird Thomas Darasch jedenfalls nicht sein, wenn er ab Sommer nicht mehr Trainer des LASK sein wird. Aber Welchen Trainer wird es denn da jetzt brauchen?
Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass das vielleicht Trainer, die schon viel erlebt haben, bei einem Großclub eventuell leichter mit dem Umfeld umgehen können. Große Stadt wie Linz, ich glaube, da passiert auch immer sehr viel medial. Und da ist zumindest einmal kein Schaden. Ich vergleiche das immer gern, wenn ich am offenen Meer draußen bin und in einer Seenot wäre, was meine jetzt an, aber dann hätte ich gerne einen erfahrenen Kapitän, der das Schiff am Lenkrad hält und nicht einen Jungen, der das vielleicht erst in der Theorie nur gelernt hat und noch nicht in der Praxis erfahren hat.
Ist das für dich naheliegend, dass man da jetzt nach einem erfahrenen Trainer Ausschau hält? Und auch natürlich die Frage, weiß man, mit wem der LASK aktuell Gespräche führt?
Ich weiß es nicht, mit wem der LASK Gespräche führt, aber ich stimme Thomas Darasch hier zu 100% zu. Ich glaube, dass es Erfahrung jetzt auch braucht. Der Kader des LASK ist schwerer zu führen als andere Mannschaften mit geringeren Kadern. Es wird durch den Europacup wieder eine Belastung auf den LASK zukommen, die eine große Kadergröße erfordert. Und um hier Ruhe hineinzubringen, erfordert es meiner Meinung nach dessen, dass man einen starken, routinierten Trainer verpflichtet. Es erfordert auch, dass alle an einem Strang ziehen, dass Trainer, Sportdirektor, sportliche Leitung an einem Strang ziehen. Und wenn das gelingt, dann sieht es in der kommenden Saison sicher oder gibt es eine gute Perspektive für den LASK, dass man vielleicht weniger turbulent durch die Saison kommt wie heuer.
Jetzt im Finish geht's eben am Sonntag gegen die Austria aus Klagenfurt, 14.30 Uhr. Und wie beurteilt denn Klagenfurt-Trainer Peter Packholt diese Trainersituation jetzt beim LASK?
Ja, durch den Trainerwechsel, überraschenden Trainerwechsel, muss ich sagen, beim LASK hat sich doch eine neue Stimmung entwickelt. Ich habe jetzt gerade beim Frühstück das Interview von Darasch gelesen. Ja, es hat sich dort einfach, das ist natürlich klar, ein Trainerwechsel sollte immer was Neues bringen. Es tut mir eigentlich leid um einen Vorgänger, weil er wirklich gute Arbeit gemacht hat, aber so ist leider das Fußballgeschäft. Also ich glaube schon, wenn die Ergebnisse weiterhin so positiv sind, dass man dann doch vielleicht ein Umdenken hat beim Verein, aber wie gesagt, das werden die Ergebnisse zeigen, aber ich denke, der dritte Platz ist für den LASK einbetoniert, da wird nicht mehr allzu viel passieren, es geht einfach nur mehr um Platz 4, 5, 6, wer das erreichen wird und ja, es wird nicht so einfach sein, vor allem, was sucht man für ein Profil? Ich habe da jetzt zwischen den Zeilen gelesen, dass man einen erfahrenen Trainer sucht, was vielleicht gar nicht so einmal falsch ist, weil ich glaube nicht, da spreche ich jetzt einmal für die sogenannten Elterntrainer. Nicht alles, was jung ist, ist gleich gut und alles. Wobei ich auch sagen muss, auch ich bin damals mit 41 Jahren in Deutschland Bundesliga-Trainer geworden. Aber trotz allem, die Erfahrung kann da keiner nehmen. Und was dann der LASK machen wird, ist eine Geschichte. Aber wie gesagt, wenn dieser Weg so weitergeht in die nächsten drei Spiele, finde ich es eigentlich dann schade, dass man dann, ist ja die Frage, was er selber machen will. Aber so wie ich es gelesen habe, glaube ich, wäre er auch bereit, das zu machen, dass man das dann beendet. Aber wie gesagt, das ist eine Lastgeschichte und nicht meine.
Packholt hat jedenfalls auch gesagt, er fühlt sich in Klagenfurt sehr wohl und hat dort einen laufenden Vertrag. Aber wenn es um dieses Umdenken geht, glaubst du, dass sich der LASK damit beschäftigen sollte, wenn es jetzt sportlich so weitergeht, dass man vielleicht trotzdem darüber nachdenkt, mit Thomas Darasch und Maximilian Ritscher weiterzuarbeiten?
Ich glaube, dass die Entscheidung gefallen ist und ich glaube auch, man hört es auch oft an den Aussagen vom Thomas Darasch, dass das erledigt ist. Ich glaube es nicht. Ich denke, dass der LASK mit einem routinierten Trainer und einem Trainer mit mehr Erfahrung als Trainer einer Profimannschaft in die nächste Saison gehen wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Duo bleiben wird.
Sportlich war ja dieser 5:0 Kantersieg schon ein Riesending, eine Riesengeschichte. Aber es gab da diesen Moment, wo LASK-CEO Sigmund Gruber nach dem Schlusspfiff in die Kurve gegangen ist und sozusagen sich noch einmal den Fans gestellt hat. Was heißt denn das jetzt genau? Ist da jetzt wieder alles gut?
Ist da jetzt wieder alles gut? Es ist ein generell, unabhängig von der Situation vor der Tribüne, ich kenne jetzt die Gedankengänge des Sigmund Gruber nicht, bin der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, dass generell der Schritt aufeinander gut gewesen ist und letztendlich beide Seiten durch dieses gemeinsame Statement als Sieger herausgegangen sind. Dass einerseits diese Einflussnahme auf ein Spiel verurteilt wurde, auch von der Fanszene, und das in Zukunft nicht mehr vorkommen wird. Damit ist es logisch, dass Stadionverbote einfach weder notwendig sind, noch es keinen Grund mehr gegeben hat, diese nicht zurückzunehmen, war ein guter Schritt aufeinander zu. Und ich denke doch, dass dieser Gang zu den Fans dann auch ein Zeichen ist, künftig mehr aufeinander zuzugehen. Ich glaube nicht, dass sich an den Grundprinzipien so viel ändern wird. Protest ist mehr als legitim und ich glaube auch, dass eine Fankurve als Korrektiv gut ist und hier auch sehr viel Selbstreinigung oft stattfindet. Man sieht beim LASK keine homophoben Gesänge zum Beispiel, man sieht keine Rassismusvorfälle in der Kurve des LASK. Also da funktioniert und läuft sehr, sehr vieles gut. Es gibt aber auch eben die Sicht des Vereins, der letztendlich Entscheidungen treffen muss aus der eigenen Sicht. Und ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt immer 100% einer Meinung sein wird. Aber ja, dass diese Lage jetzt einmal entspannt ist und einmal diese Baustelle mit Stadionverboten etc. aus dem Weg gemeinsam geräumt wurde mit einem gemeinsamen Statement, finde ich gut und ist einmal sicher ein Weg in die ein Schritt in die richtige Richtung.
Bessere Stimmung jetzt beim LASK, noch viel besser kann man vielleicht sagen, ist sie aktuell beim FC Blau-Weiß Linz und damit kommen wir eben zu den Blau-Weißen. Das Team hat einen unglaublichen Job gemacht, das hat Sportchef Christoph Schösswinter gesagt, der Klassenhalt, der ist geschafft, aber noch viel mehr, denn jetzt kann man sogar träumen von internationalen Spielen, Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner.
Ziel ist klar, dass wir jetzt da um den 7. bzw. 8. Platz kämpfen, aber vor allem, dass wir nochmal 2 Heimspiele genießen, dass wir den eigenen Fans Danke sagen für die Unterstützung und Danke möchten wir sagen mit einer guten Leistung und vor allem Siegen. Wir brauchen jetzt immer nach unten schauen, haben wir lange genug nach unten schauen müssen, jetzt haben wir die gute Situation, dass wir wieder nach oben schauen dürfen und wir schauen wieder auf uns, auf unsere Leistungen und wenn wir unsere Spiele erfolgreich bestreiten, dann wird am Ende was Gutes rauskommen.
Zur Erklärung, wir sehen jetzt den Modus der Bundesliga, der zeigt uns, der Zweite der Quali-Gruppe absolviert ein Auswärtsspiel gegen den Erstplatzierten. Stand jetzt wird das wahrscheinlich die Wiener Austria sein und der Gewinner dieser Partie tritt dann im Hin- und Rückspiel an gegen den Fünftplatzierten aus der Meistergruppe und dann ist man sozusagen für die Qualifikation der Conference League damit dabei. Das wäre was für Blau-Weiß, oder?
Ja, absolut. Also zuerst einmal wirklich Gratulation an Blau-Weiß, weil 3 Runden vor Schluss nicht mehr zittern zu müssen, ist eine sensationelle Leistung. In dieser engen Liga, das ist eine sehr, sehr starke Leistung, die der Mannschaft von Gerald Scheiblehner hier gelungen ist. Und mit dem konnte man vor Saisonbeginn nicht rechnen, dass man es so vorzeitig schaffen würde. Natürlich gibt es in so einer Saison Auf und Abs, aber es ist gelungen. Ich bin gespannt jetzt, wie man die letzten 3 Runden hier angehen wird. Der Trainer hat uns schon bestätigt, es wird also keine Schonung unter Anführungszeichen der arrivierten Spieler geben. Also die Luft ist nicht draußen nach diesen Wochen, in denen man doch stark unter Druck gestanden ist und man einer enormen Belastung ausgesetzt gewesen ist. Man will jetzt hier noch einmal voll angreifen und ja, ist natürlich schön, 3 Runden vor Schluss darüber sprechen zu können und nicht gegen den Abstieg oder vor dem Abstieg zittern zu müssen.
Und egal, wie jetzt diese 3 Runden unterm Strich ausfallen, Blau-Weiß kann mit der ersten Saison als Aufsteiger in der Bundesliga extrem zufrieden sein, oder?
Absolut. Also wie gesagt, auch mit der Lernkurve, die man speziell nach dem schlechten Saisonstart im Herbst gezogen hat, da lässt sich mit Sicherheit aufbauen. Es war auch im Frühjahr dann nicht so einfach, aber eben solche Täler gilt es dann auch zu durchschreiten und wie wir es auch vor 2-3 Wochen gesagt haben, man darf sich nicht so sehr, man darf es nicht zulassen, diese Stimmungen und Strömungen von außen auf sich einprasseln zu lassen, sondern muss das eigene Ziel im Auge behalten. Und das haben die Blau-Weißen wirklich sehr, sehr souverän geschafft. Und es ist der verdiente Lohn für eine besondere Saison im neuen Stadion mit sehr vielen Nebengeräuschen und letztendlich einem verdienten Klassenerhalt.
Und wir freuen uns jetzt schon auf zumindest zwei Linzer Derbys dann in der neuen Saison. Harald, ich sage danke fürs Gespräch und deine Analyse. Und das war sie, die 22. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Wir sind nächste Woche aufgrund des Feiertags am Freitag dann wieder zurück, dann mit dem Auswärtsspiel des FC Blau-Weiß Linz gegen die Austria aus Lustenau. Und der LASK empfängt dann den Cupsieger und vielleicht ja schon Meister Sturm Graz. Und damit sage ich danke fürs Zusehen und fürs Zuhören beim Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.